Vergiss alles. Alles, was du bisher über Nervensystemregulation oder Persönlichkeitsentwicklung gehört hast. Ich bin Isabella Rauschen, Ärztin, Nervensystemexpertin und deine Brücke zwischen dem Wissen und deiner Verkörperung. Das Missing Link zwischen all der inneren Arbeit, die du hinter dir hast, und deiner gelebten Realität. Dieser Podcast ist für dich, wenn du viel gemacht, viel geheilt, viel verstanden hast und es sich trotzdem so anfühlt, als wärst du noch nicht ganz in dir gelandet. Und das hier ist kein weiterer typischer Coaching-Podcast. Das hier ist Nervensystemarbeit jenseits von Quickfixes und pseudosomatischen Übungen. Ich begleite dich unterhalb deiner Geschichte, dorthin, wo Veränderung nicht gedacht, sondern gespürt wird. Welcome to Radically Regulated. Hier beginnst du dich zu erinnern, wer du wirklich bist. Hallihallo und herzlich willkommen zu der heutigen Podcast-Folge. Und ich muss zugeben, ich freue mich richtig doll, heute mit dir über dieses Thema zu sprechen. Denn wir nehmen heute richtig was auseinander. Und zwar bin ich neulich über einen Post, Instagram-Post, von der Marie Nasemann gestolpert. Und der würde mir einfach angezeigt, ich glaube, aus dem Grund, dass sie auf ihrem Kanal über das Thema Trauma gesprochen hat. Und was ist passiert? Natürlich das, was wir erwarten können. In den Kommentaren gab es einen ordentlichen Shitstorm. Ja, manche Menschen fanden es zwar wichtig, dass sie dieses Thema aufgreift und darauf aufmerksam macht, und andere wiederum haben das, was sie beschreibt, richtig abgetan. Ja, und Aussagen wie, das ist doch kein Trauma, stell dich nicht so an, was sollen die anderen sagen und fühlen, die echtes Trauma erlebt haben und so weiter und so fort. Ich muss zugeben, dieser Instagram-Post von ihr war zusammenhängend mit einer Podcast-Folge, die sie darüber aufgenommen hat, die ich aber nicht gehört habe. Ich habe noch nie eine Podcast-Folge von ihr tatsächlich gehört. Ich folge ihr auch gar nicht, aber das war sehr, sehr, sehr spannend, sich eben mit diesem Post auseinanderzusetzen. Und auch gibt es einige Kommentare, natürlich mehr als die, die ich gesehen habe, aber die paar wenigen, die ich direkt zu Beginn aufgefasst habe, haben mich echt beschäftigt. Und deswegen habe ich gedacht, ich nutze die Bühne, die ich habe und die Stimme, die ich habe. Und genau darüber möchte ich heute in dieser Podcast-Folge sprechen. Und fange einfach mit dem ersten Kommentar an. Und wir machen hier heute ein bisschen Teaching und ein bisschen Erklärung, warum das, was da geschrieben wird, einfach nicht der Wahrheit entspricht. Okay, also erster Kommentar ist, vielleicht mache ich mir keine Freunde mit meiner Meinung, aber ich habe mir die Folge angehört und mich dabei gefragt, wie es sich für Menschen mit Traumata im definierten Sinn. Ein Trauma ist eine schwere psychische oder seelische Verletzung, die durch ein außergewöhnlich belastendes und überforderndes Ereignis ausgelöst wird. Das also die Definition anfühlen muss, wenn du über Traumen wie meine Eltern haben nicht die ganze Zeit auf einer Autofahrt mit mir geredet oder ein paar Freundinnen wollten mal nicht mehr mit mir befreundet sein oder ein Junge hat mir auf meine Liebesbekundung mit 12 kein Feedback gegeben, sprichst. Das sind unangenehme Situationen, die wahrscheinlich alle Menschen kennen, aber doch keine Traumata. Da kann sich nur ein Störgefühl entwickeln. Bei mir zumindest hat es das, ohne jetzt über meine Traumata zu reden. War jahrelang in Therapie. Sicher kann man jetzt das in mehreren, wie lange auch immer, Sitzungen aufarbeiten, aber sich bitte auch im Klaren sein, dass es Menschen mit sehr viel schwereren Traumen gibt, die vielleicht diese Zeit bei entsprechenden Therapeuten dringend benötigt würden und eine wirkliche Knappheit an Plätzen herrscht. Ich will deine Probleme nicht kleinreden und wenn sie sich für dich traumatisch anfühlen, ist es sicher nicht schön, aber inflationär sollte man mit dem Begriff Trauma auch nicht umgehen. Oh, da ist so viel drinnen Und ich versuche das heute auch kürzer zu halten, ja. Also der Ton von diesem Kommentar ist schon so halb gönnerhaft und halb herablassend, finde ich. Sie sagt, ich will ja nicht kleinreden, aber, und dann wird genau das, ja, kleingeredet. Und da gibt es so eine Haltung, die ich in diesem Kommentar raushöre, ja. Also bei Menschen, die wirklich sehr viel schweren Traumen. Also so eine Haltung, nur Krieg, Missbrauch, Gewalt ist Trauma, ja, das ist ja ihre Haltung. Damit blendet sie ein riesiges Feld menschlichen Leidens aus. Ja, diese Person, die das kommentiert, sie verkennt vollkommen, wie unterschiedlich Trauma aussehen kann und ignoriert komplett Entwicklungstrauma, Bindungstrauma, Misattunement. Und die Argumentation, das ist, finde ich, der Knaller, die Argumentation mit Therapieplätze wegnehmen. Ich weiß nicht, welches Wort ich dafür nutzen soll. Ich mache es jetzt ganz platt. Ich sage, es ist unfair. Ja, weil Leid niemals in Konkurrenz gegeneinander gestellt werden sollte. Niemals. Und ach, finde ich schon schwierig. Wie gesagt, der Vorwurf der Inflation, also inflationären Benutzens des Begriffs, zeigt mir auch, dass die Person an sich auch bedroht fühlt. Ja, so ein bisschen nach dem Motto, wenn alles Trauma ist, was bleibt denn dann für mich? Ja, sie hatte auch so ein bisschen beschrieben, ohne ihre eigene Traumata zu beschreiben. Und meiner Meinung nach, das Problem ist nicht inflationäres Verwenden des Begriffs, sondern dass wir bisher nur über einen kleinen Teil von Trauma offiziell sprechen und auch nur einen kleinen Teil anerkennen. Ja, denn das, was Marie Nasemann, und ich weiß nicht, ob das ihre Beispiele waren, sondern das sind die Beispiele, die in diesem Kommentar genannt wurden. Erlebt hat, höchstwahrscheinlich, ist ein Gefühl von, ich bin nicht gesehen worden. Ja, und das wird etwas schon passiert sein, was vor dem 12. Lebensjahr stattgefunden hat. Sie hat eine Erinnerung, da ist eine Situation mit 12 oder wie auch immer. Sie wird aber etwas schon vorher gelebt haben. Ich habe erlebt haben. Ich habe ganz viel über das Thema Attunement, Misattunement schon hier im Podcast gesprochen. Ich will deswegen heute nicht so tief da reingehen, einfach weil wir, ja, das sprengt sonst die Podcast-Folge, wenn ich alles aufrolle. Ja, aber um es kurz und knapp zu halten, bei einem Entwicklungstrauma geht es nicht um ein großes Geschehen. Bei einem Entwicklungstrauma geht es um ein wiederholendes, eine wiederholende, sich wiederholende Erfahrung von nicht gesehen werden. Es ist nicht eingestimmt werden auf das, was ich brauche. Jemand kann präsent da sein, aber nicht eingestimmt auf mich sein. Und ich fühle mich als Kind alleine. Mein Erleben wird ignoriert. Mein Erleben trifft auf kein Resonanzfeld. Und das ist eine absolut prägende körperliche, somatische, gefühlte, seelische, wie auch immer wir das nennen wollen, Verletzung. Das ist kein Störgefühl, von dem diese Person im Kommentar spricht, sondern eine Form von Trauma, nämlich Early Developmental Trauma. Ja, deswegen ganz schwierig, weil wie gesagt, da ist ein Riesenteil, riesengroßes Feld, das ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, jede von uns kennt und jeder von uns höchstwahrscheinlich erlebt hat. Ja, und davor gibt es noch Prä- und perinatales Trauma, was auch ein Riesenfeld einnimmt, was immer noch ein sehr nischiges Thema leider ist. Ja, das ausgeblendet wird und abgestritten wird, dass es existiert. Ja, das Verrückte ist also, dass genau diese Form von Traumata, was so häufig verbreitet ist, eigentlich am häufigsten verbreitet ist, bis heute in den großen Diagnosehandbüchern kaum abgebildet wird. Und was ich damit meine ist, es gibt in der Medizin zwei große Systeme, die festlegen, was offiziell als eine Störung anerkannt ist, eine Erkrankung. Ja, das ist zum einen das DSM, heißt das. Das ist das Diagnostische und Statistische Manual, vor allem in den USA. Und dann gibt es das andere, das ICD. Das ist die internationale Klassifikation von Krankheiten und die wird von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben. Und nach diesem ICD, also nach diesem Diagnosehandbuch könnte man sagen, danach richten sich auch Krankenkassen und danach richten sich die Leitlinien. Okay? In beiden Systemen war Trauma erstmal so gut wie gar nicht gefasst und irgendwann nur sehr eng gefasst. Ja, das heißt, wir haben tatsächlich nur die posttraumatische Belastungsstörung gehabt, also nach einem klaren, außergewöhnlich belastenden Ereignis, wobei auch das kann man sich nochmal streiten, ja. Und der Bessel van der Kolk, das ist der niederländische Traumaforscher, sehr bekannt, hat deshalb mit seinen Kollegen vorgeschlagen, eine neue Diagnose einzuführen, eine neue Diagnose für eben dieses internationale Handbuch, wo sich alle danach richten in der Medizinerwelt. Und der wollte, dass ein Developmental Trauma Disorder, developmental bedeutet Entwicklung, ja, in diese Diagnostik eingenommen wird, damit genau dieses chronische Misattunement und wiederholenden Bindungsverletzungen einen Platz und Anerkennung bekommen. Ja, in dem DSM, also in diesem statistischen Manual, was vor allem in den USA benutzt wird, wurde das komplett abgelehnt. Und in den neuen ICD-11, es gab ja ganz lange dieses ICD-10, das wird ja immer wieder aktualisiert. Jetzt haben wir ICD-11, gibt es immerhin die Diagnose von der komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Ja, also für Menschen, die lange wiederholt Traumatisierungen erlebt haben durch zum Beispiel Gewalt oder Missbrauch. Aber das eigentliche Entwicklungstrauma, das leise, chronische nicht gesehen werden, nicht gewollt werden, sich nicht sicher fühlen auf einer viszeralen Ebene, ist bis heute nicht offiziell anerkannt. Und ist das doch nicht verrückt? Ja, nicht weil es dieses Leid nicht gibt, sondern weil die Studienlogik, und dazu komme ich gleich, und die Klassifikation damit nicht umgehen können. Dieses Gefühl von Misattunement, dieses ich fühle mich viszeral nicht sicher, ich dürfte mich nie entfalten, so wie ich bin. Höre dir super, super gerne meine letzten zwei Podcast-Folgen dazu an. Ja, das können wir nicht in eine Tabelle reinpressen und irgendwie messen. Und weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen können, wird es nicht anerkannt. Dann gibt es das nicht. Okay? Und deswegen, das bringt mich zu dem zweiten Kommentar von einer Psychotherapeutin, der auch sehr schwierig ist und den seziere ich auch gleich noch ein bisschen mit dir. Und zwar geht der so: Als Psychotherapeutin in Deutschland behandle ich ausschließlich nach evidenzbasierten Methoden. Die Leitlinien geben vor, wie was behandelt wird. Dass es auch Menschen gibt, denen Breathwork, Nahrungsergänzungsmittel oder ähnliches geholfen haben mag, ist dabei überhaupt nicht auszuschließen, aber angesichts der Studienlage sehr unwahrscheinlich. Ich finde das auch ganz spannend, weil das, was sie genannt hat, auch Breathwork, Nahrungsergänzungsmittel, haben eigentlich nichts mit Traumatherapie in dem Sinne zu tun, aber okay. Am Herzen, jetzt sagt sie weiter, am Herzen würde man sich auch nicht operieren lassen, wenn die Wahrscheinlichkeit der Krankheitsbewältigung bei unter 1% liegt. Die effektivsten Methoden für Trauma sind mit großem Abstand traumafokussierte kognitive Verhaltenstherapie und EMDR. Diese gute Wirkung der beiden Methoden beobachte ich auch als Klinikerin in meiner Praxis. Mate, also Dr. Gabor Mate, den sie übrigens auch kritisiert. Mate kann mit dieser Evidenz nicht, kann mir diese Evidenz nicht liefern. Seine Paper sind in der Scientific Community aufgrund vieler methodischer Mängel nicht anerkannt. Auch eine Professur hat er nicht inne. Oh, das klingt erstmal vielleicht auch sehr professionell. Weil wer will nicht, dass Methoden, die in einer Therapie, in Sitzungen angewendet werden, auch wirksam sind? Ja, natürlich wollen wir, dass Sachen wirksam sind. Und da sagt sie, deswegen arbeitet sie nur evidenzbasiert. Ich muss so ein bisschen lachen, weil dieses Kommentar ist auch so heftig, wenn ich mir dieser Kommentar ist auch so heftig, wenn ich so überlege, jemand arbeitet mit solchen sensiblen Themen und hat eine lange Ausbildung hinter sich und in diesem Kommentar kann ich schon mal auch sagen, oh weia, da ist echt viel an eigener Geschichte drin. Aber gut, lass uns doch mal da in die andere Richtung gehen, nämlich sie sagt evidenzbasiert, weil das ist das Einzige, was wirkt. Was bedeutet also evidenzbasiert? Und ich mache das ganz einfach. Mit evidenzbasiert meinen die Menschen, es gibt viele RCTs. Es ist also bewiesen. RCT steht einfach nur für Randomized Controlled Trial und das bedeutet auf Deutsch, es ist eine randomisierte, kontrollierte Studie. Und das klingt super wissenschaftlich, aber was heißt das genau? Also, sie sagt, ich arbeite nur evidenzbasiert. Evidenzbasiert, wir haben viele randomisierte, kontrollierte Studien. Und deswegen wissen wir, dass es wirkt. Bei diesen Studien nimmt man eine große Menge von Menschen, die alle ein ähnliches Problem haben, und lost per Zufall aus, wer welche Behandlung bekommt. Ja, eine Gruppe kriegt eine neue Methode, die andere vielleicht eine andere Methode, eine Standardmethode oder vielleicht gar keine. Ja, und am Ende vergleicht man, welche Gruppe hat sich mehr verbessert. Das ist sozusagen der Goldstandard in der Forschung. Ja, das klingt logisch, es ist aber auch logisch, aber es hat einen großen Haken. Diese Studien sind zum einen extrem teuer und funktionieren vor allem bei Methoden, die sehr standardisiert sind, also wo man so Schritt für Schritt genau das Gleiche macht. Ja, bei Medikamenten, bei kognitiver Verhaltenstherapie, wo ich dir sage, wenn du das denkst, dann musst du das und das machen. Das passt super. Okay? Und sie bezieht sich genau auf diese Methoden. Sie sagt, wir haben dazu Studien, dass das wirkt und deswegen arbeite ich nur damit. Die Frage, die ich also in den Raum stellen möchte, ist, was ist mit Verfahren, die stark individuell und beziehungsorientiert sind, wo es um feine Resonanz, um Körpererfahrungen, um die Verdrahtung des Nervensystems geht? Das passt in dieses Studiendesign einfach gar nicht. Das können wir gar nicht so machen. Das bedeutet also, wenn sie sagt, das ist nicht evidenzbasiert, also funktioniert, also wirkt das nicht, sagt sie im Endeffekt, wir haben es mit unserem Messinstrument nicht erforscht, ja, nicht erforschen können. Es funktioniert also nicht. Das ist ein totaler Quatsch, ja. Und hier kommt der nächste wichtige Punkt, weil evidenzbasiert bedeutet eigentlich nicht nur, es gibt Studien, sondern Evidence-Based Practice ruht auf drei Säulen. Wir haben die wissenschaftlichen Daten, wir haben die klinische Erfahrung der Therapeuten und die dritte Säule sind die Werte und Bedürfnisse der Klienten oder Patienten oder je nachdem. Aber ganz oft wird eben nur die erste Säule gesehen, die Studien, und die anderen werden komplett ignoriert. Und jetzt aber ganz ehrlich, was nützt uns die beste Studie, wenn sie im Alltag gar nicht funktioniert oder wenn man sie an Bedürfnissen eines Menschen, wenn sie an den Bedürfnissen eines Menschen vorbeigeht? Ja, und genau da zeigt sich der Unterschied zwischen Standardmethoden wie kognitive Verhaltenstherapie und körperorientierten Verfahren. Ich weiß, ich bin heute sehr wissenschaftlich, aber weil wir alle heutzutage die Wissenschaft wie unseren neuen Gott sehen, ja, also wenn es keine Studie dazu gibt, dann ist es Humbug, dann ist es alles nur zu alternativ, dann ist es Quatsch und dann bezahlt es auch noch die Kasse nicht, ja, und deswegen kann das nichts Gutes sein. Und das möchte ich einfach mit dieser Podcast-Folge widerlegen und erklären, um welche Begriffe und welche Argumente es sich eigentlich handelt, die wir innerhalb einer Podcast-Folge hier richtig gut crashen können. Ja, was ist also, Also wichtig nochmal zu sagen mit diesen Studien, sie sagt, das hilft am besten, das ist wunderbar. Jetzt ist so, die kognitive Verhaltenstherapie zum Beispiel ist wunderbar erforscht. Ja, es gibt tausende Studien, die zeigen, die hilft bei Depression, Angststörungen, Zwangsgedanken. Ja, alles, wenn wir das auf Nervensystemsprache übersetzen würden, Nervensystemdysregulation, Depression ist Freeze, Angststörung ist I never had safety und ich bin in der sympathischen Aktivierung. Ja, Zwangsgedanken ist auch Sympathikus, der sich eben auf der ätherischen, kognitiven Ebene zeigt und so weiter. Was messen diese Studien aber eigentlich? Wir sagen, das funktioniert, weil es gibt Studien. Was messen aber diese Studien? Die allermeisten schauen auf kurzfristige Symptombesserung. Das heißt, es gibt jemanden, der einen Fragebogen ausfüllt. Zum Beispiel, wie oft warst du in den letzten 2 Wochen traurig, hattest Schlafprobleme oder bestimmte Zwangsgedanken? Ja, und dann misst man das alles zusammen und wenn die Punktzahl runtergeht, gilt die Methode als wirksam. Die meisten dieser Studien laufen über, und jetzt halt dich fest, 8 bis 16 Wochen. 8 bis 16 Wochen. Das heißt, ich war gerade vielleicht in einem Loch, wie wir das so umgangssprachlich nennen. Ich gehe zu dieser Therapie und dann wird nach einer kurzen Zeit danach gemessen, geht es mir immer noch besser, sozusagen. Sehr selten wird untersucht, ob die Veränderung nach Jahren wirklich stabil bleibt. Wenn du Glück hast, dann schauen manche Studien noch mal nach 6 oder maximal 12 Monaten. Ja, es ist aber die pure Seltenheit. Mit anderen Worten, diese Studien zeigen, dass man sich kurzfristig besser fühlt. Aber sie sagen wenig darüber aus, ob man langfristig sich wieder lebendig fühlt und das Gefühl hat, ich bin voll in mir gelandet, ich bin voll ich, ja, und alles ist super. Ich kenne das übrigens auch aus meiner eigenen Erfahrung. Ich war das erste Mal, ich will nicht lügen, Anfang 20 war das, da war ich im dritten Semester meines Medizinstudiums. Da war ich das erste Mal in der Gesprächsverhaltenstherapie und so weiter. Und ja, es hat mir natürlich geholfen. Es hat mir bis zu einem gewissen Grade geholfen, aber nicht genug. Ich habe mich besser gefühlt, ich habe funktioniert, aber ich hatte immer noch dieses Gefühl, something is missing. Ich war nicht wirklich frei. Something is wrong with me. Ich habe so viele Kundinnen in meinen Räumen, die sagen, ich bin seit X Jahren in der Therapie, aber das, was wir jetzt hier machen, in diese Tiefe und an diesen echten Kern, so bin ich noch nie dran gekommen. Was ich also damit sagen will, es geht nicht darum, dass diese Dinger gar nicht helfen. Wir brauchen auch, manche von uns brauchen erstmal diesen kognitiven Einsatz. Wir müssen erstmal vielleicht eine gewisse Erfahrung an Selbsterkenntnis auf dieser Ebene bekommen. Ja, wir brauchen vielleicht erstmal so viel Kontrolle, dass wir eben mit diesem kognitiven Einsatz überhaupt irgendwann später in der Lage sind, tiefer zu gehen. Ja, ich sage nicht, dass sie nicht funktionieren. Ich sage nur, und das ist nicht nur meine Erfahrung, sondern wie gesagt, von meinen Kolleginnen, von meinen Patienten früher in der Klinik, ich weiß, es hat bis zu einem bestimmten Grade geholfen und da ist da diese gläserne Decke. Ja, und genau unter diese gläserne Decke oder drüber oder wie auch immer wir das Bild malen wollen, da setzen die körperorientierte Verfahren an. Die Methoden von meinen Mentoren, ja, von Stephen Terrell, Cathy Kane, Sharyona Menzum Sills, Peter Levine auch, ja, Jaap van der Waal, die gehen alle tiefer, die arbeiten nicht nur mit Gedanken, nicht nur mit Verhalten, ja, weil unser Verhalten ist ein Ausdruck dessen, was innerlich auf der Nervensystemebene los ist, ob sich mein Körper sicher fühlt oder nicht. Und diese ganzen Methoden und Verfahren arbeiten also nicht nur mit dem Gedanken, sondern mit dem Körper, mit Beziehung, mit Resonanz. Denn wenn du doch darüber nachdenkst, dass Trauma, vor allem Entwicklungs- und Bindungstrauma, in erster Linie kein kognitives Problem ist, sondern abgespeicherter Überlebensstress als Antwort eines Babys und Kindes darauf, ich bin alleine auf dieser Welt. Wie zur Hölle sollen wir mit Worten und Kognition das reparieren? Wenn ich als Kind immer wieder nicht gesehen, nicht getröstet, nicht gespiegelt wurde, ja, ganz plakativ, dann kann mein Nervensystem nicht lernen, wie Regulation eigentlich funktioniert. Und das lässt sich später einfach nicht wegdenken. Dafür braucht es ein Erleben von Sicherheit, Koregulation, Resonanz. Und genau das bieten körperorientierte Verfahren an. Und das, wie gesagt, das Klassische, das ganz Spannende ist, dass Menschen, die mit diesen klassischen Methoden, ja, ich bin der Dandert, hab alle ganzen Therapien, alles an Selfcare und alles an Coaching-Methoden, habe ich ja schon abgehakt, erleben erst dann in dieser Arbeit eine echte Veränderung. Ja, weil wir endlich da ansetzen, wo die eigentliche, ich nehme jetzt dieses Wort Störung, obwohl das keine Störung ist, Anpassungsreaktion entstanden ist. Ja, und natürlich können wir ja sowas wie Resonanz, wie gesehen werden, wie ein Erleben von, ich bin im Mutterleib, ich bin wieder im Mutterleib, wenn wir überhaupt über präperinatale Erfahrungen auch sprechen. Wir können wirklich, heutzutage kennen wir Instrumente, mit denen wir uns unsere Klienten, sage ich jetzt mal so, in das Erleben von, ich bin jetzt im Mutterleib und ich spiele jetzt meine Mami im Bauch Hide and Seek. Und das erste Mal erlebe ich, da ist jemand da und ich bin nicht alleine und ich muss nicht alles alleine schaffen und ich bin gewollt und geliebt und dieses Feld, in dem ich gerade bade, ist einfach nur schön und daher kann ich mich entfalten. Sowas kann ich doch nicht mit einer Tabelle messen, wie eine Pille. Wenn ich 5 Milligramm von, keine Ahnung, Blutdrucksenker gebe, dann erreiche ich das und das. Aber das bedeutet nicht, dass diese Methode nicht funktioniert. Ganz im Gegenteil. Ja, und deswegen finde ich das so wichtig, dass wir darüber sprechen. Und dass es hier nicht um ein Gegeneinander geht, das ist ja auch so eine verrückte Dynamik in diesen Kommentaren. Das ist ein riesen Gegeneinander. Ja, das, was du da zeigst, das ist Quatsch. Was sollen die anderen sagen? Ich würde so gerne diese Menschen dann in meine Räume einladen, sagen, bleib 3 bis 6 Monate, dann kannst du mir noch sagen, ob du bei der Meinung bleibst. Ja, und wenn wir nochmal zurückgreifen zu diesem Kommentar, das ist doch kein Trauma, sonst wird der Begriff inflationär, dann wird nochmal klar, und ich weiß, ich wiederhole das gerade, das Problem ist nicht, dass wir den Begriff Trauma zu weit fassen, das Problem ist, dass wir ihn bisher zu eng gefasst haben. Ja, und was mich tatsächlich irritiert und der Grund, warum ich diese Podcast-Folge jetzt aufgenommen habe, ist, solche Kommentare, genauso wie hier kommen nicht selten von Menschen, die selbst mit Trauma arbeiten, aber die ausschließlich in diesen evidenzbasierten Methoden unterwegs sind. Und genau das zeigt mir diese Dynamik, von denen Sie ja sprechen, ja? Die da Menschen, die mit Trauma und ich die therapiert. Das ist eine Trennungsdynamik. Das ist ein Bruch. Genau das ist doch Traumadynamik. Dieser Bruch, du da und ich hier. Und da drin sehe ich, sie haben dieses Thema noch nie wirklich verstanden auf der Ebene, die unterhalb der Kognition, unterhalb der Kontrolle, ich arbeite nur mit evidenzbasierten Studien, ja, oder evidenzbasierten Verfahren, die unterhalb dem Ganzen liegt, die unterhalb der Emotion liegt. Weil wer da einmal einen Fuß in die Tür gesetzt hat, in diese Tiefe vom Körper, präverbaler Erfahrung, frühkindlicher Erfahrung reingesetzt hat, der weiß, da passiert echt Magie, echte Heilung. Und da würde ich niemals auf die Idee kommen, der Marie Nasemann, der Frau Müller aus dem Bütchen um die Ecke oder irgendeinem anderen Kind, was oder irgendeiner anderen Mutter im Kindergarten oder meine Business-Kollegin sagen, ja, du hattest so ein gutes Leben, du hast ja kein Trauma. Verrückt. Ja. Und am Ende geht es ganz ehrlich nicht um Methoden, nicht um Dogmen, nicht um Definitionen. Es geht um Menschen. Es geht darum, dass unser unser Leid, unsere Brüche, unsere Erfahrungen ernst genommen und gesehen werden wollen. Und wenn wir uns gegenseitig abwerten, kleinreden und gegeneinander aufstellen, wiederholen wir genau dieses Misattunement über das, wie wir hier sprechen. Genau das, was wir eigentlich überwinden wollen und sollen, wenn man sich die heutige weltpolitische, Klammer auf, Klammer zu, Lage anguckt. Ob in Deutschland oder woanders auf der Welt gerade. Ja, und ja, damit bin ich eigentlich fertig. Ich hoffe, ich konnte dir heute mit meinem Talk ein bisschen klarer machen, wie wichtig das ist, dass wir uns eigentlich von diesem Mainstream-Gedanken zum Trauma, was wie gesagt Bessel van de Kolk und Kollegen nach wie vor versuchen in der wissenschaftlichen Welt irgendwie nach vorne zu bringen und eben in diese Klassifizierung aufnehmen. Mir ist es wichtig, dass wir das Bigger Picture sehen. Ja, mir ist es wichtig, dass wir das anerkennen, was da ist, weil sonst bleibt es einfach im Schatten und dann können wir es nie verändern. Ja, und dann können wir es nie verändern. Dann bleibt immer diese gläserne Decke bei uns selbst, bei den anderen. Und ich weiß aus Erfahrung, meiner Erfahrung, meiner eigenen Erfahrung, Erfahrung vieler anderer Menschen, dass da, wo ganz viel das Bedürfnis nach eben Leitlinie, das Bedürfnis nach, gibt es dafür Studie, das Bedürfnis nach einer Orientierung und klaren Linie im Außen, das zeigt mir ganz viel, da ist wenig Safety in der Person selber, da ist wenig Vertrauen. Hey, es ist nicht im ICD-11, but what if it works? I'm curious about it. Da gibt es keine Curiosity, da gibt es Bewertung. Ja, und das zeigt mir, okay, the person never did their own work. Nicht im abwertenden Sinne, sondern dieses tiefe Verständnis, diese gelebte Erfahrung von Heilung durch diese Arbeit, die unterhalb der Kognition, unterhalb der Emotion lebt, ist nie passiert. Die gab es nicht. Und das wünsche ich mir einfach für jeden. So, damit schließe ich auch die heutige Podcast-Folge ab. Wenn dir die Podcast-Folge gefällt, wenn du mich gerne dabei unterstützen möchtest, diese Nachricht und dieses Wissen, weil das muss in die Welt hinaus, ja, weiter rauszutragen, freue ich mich wahnsinnig über eine Bewertung von dir, 5-Sterne-Bewertung von dir, über einen Kommentar. Das hilft einfach Radically Regulated ausgespielt zu werden auf allen Plattformen in dem heutigen Podcast-Universum. Da werde ich dir sehr, sehr, sehr dankbar für. Wenn du Lust hast, in dieses Thema einzutauchen, dann schaue doch in meine Shownotes rein. Da habe ich dir die Freebies verlinkt. Da habe ich dir mein grandioses Webinar oder meinen grandiosen Workshop Rebirth verlinkt, da kannst du für 27 € direkt einsteigen, in diese Welt eintauchen oder aber auch eben auch der Hidden Codex, das ist ein Programm, Self-Study-Programm von mir, wo ich ganz viel unterrichte, wo ich eben dieses Wissen von all meinen Mentoren so ein bisschen geballt zusammen für dich ja, verfasst habe, so dass wir wirklich von A bis Z sozusagen über genau diesen vergessenen Anteil von Trauma lernen und sprechen können. Und da sind die ersten drei Module vollständig. Das Modul Nummer 4 kommt nächste Woche online und dann warten noch zwei weitere. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du Lust hast, da einfach ja, mit dabei zu sein. Ich packe dir alle Links in die Shownotes, dass du in Ruhe stöbern kannst. Und ja, ich sag einfach ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann!